Worte sind schnell gesprochen, aber ihre Wirkung kann ein Leben lang nachhallen. Viele Spannungen in Familien, Ehen und Gemeinden haben ihren Ursprung nicht in großen Sünden, sondern in unbedachten Sätzen, verletzenden Andeutungen oder fromm verpackter Kritik. Der Jakobusbrief nimmt genau diese alltägliche Wirklichkeit in den Blick und verbindet sie überraschend eng mit der Frage nach echter Weisheit aus Gott. So entsteht eine Linie von der praktischen Kontrolle unserer Zunge bis hin zur Erfahrung Christi als unserer lebendigen Weisheit. Die Zunge zügeln, eine Frage der Weisheit. Wenn Jakobus über die Zunge spricht, rückt er etwas scheinbar Nebensächliches in das Zentrum der geistlichen Reife. Die Zunge ist klein, verborgen hinter Zähnen und Lippen, und doch sagt er, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Worte sind nicht bloß Luftschwingungen, sie tragen Geist, Haltung, verborgenes Begehren. In ihnen tritt ans Licht, was in uns herrscht. Darum kann ein einziger Satz eine lang gewachsene Beziehung erschüttern, Vertrauen zerstören, eine ganze Gemeinschaft verunsichern oder umgekehrt, eine müde Seele aufrichten, einen Streit entschärfen, eine zerbrochene Hoffnung neu beleben. Jakobus bindet praktische Vollkommenheit nicht an außergewöhnliche Werke, sondern an die nüchterne Frage, was geschieht eigentlich, wenn wir den Mund öffnen? Es ist äußerst schwierig, unsere Zunge zu zügeln. Du wirst zum Beispiel feststellen, dass du es nicht schaffst, auch nur eine Stunde lang gar nicht zu sagen. Wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, handeln wir töricht. Wenn wir sie dagegen einschränken, handeln wir weise. Weisheit in der praktischen christlichen Vollkommenheit zeigt sich darin, dass wir unsere Zunge einschränken. In Jakobus 3 sind zwei Begriffe entscheidend, die Zunge und die Weisheit. Das Gewicht unserer Rede wird noch ernster, wenn sie in den Horizont des kommenden Gerichts gestellt wird. Über die Menschen heißt es, dass sie von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Worte sind also nicht nur vor Menschen wirksam, sondern sie werden vor Gott erinnert. Besonders dort, wo viel geredet und gelehrt wird, wächst die Verantwortung, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Christliche Vollkommenheit zeigt sich hier sehr nüchtern, in der Bereitschaft, öfter zu schweigen, aufmerksam zu hören, den inneren Zorn nicht sofort in Sätze zu gießen. Wer die eigene Zunge kennt und lernt, sie zu zügeln, schützt nicht nur andere vor Verletzung, sondern bewahrt auch sein eigenes Inneres vor dem ständigen Aufruhr unbeherrschter Worte. In dieser Zurückhaltung liegt nichts Kaltes oder Verkrampftes, sondern ein erster, kostbarer Ausdruck von Weisheit und darin eine stille Ermutigung. Gott beginnt die Verwandlung unseres Lebens nicht bei großen Heldentaten, sondern bei der unscheinbaren Treue in dem, was täglich aus unserem Mund hervorbricht. Jakobus verbindet das Zügeln der Zunge ausdrücklich mit Weisheit, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Weisheit ist mehr als gute Rhetorik oder das Geschick, sich geschickt auszudrücken. Sie zeigt sich darin, dass die Rede von Sanftmut getragen ist, dass Worte nicht wie Werkzeuge zur Selbstbehauptung, sondern wie Gaben der Hinwendung verwendet werden. Ein Mensch mag viel wissen, scharf argumentieren, geistliche Begriffe souverän beherrschen, doch wenn seine Zunge ungebremst spottet, heruntersetzt oder subtil spaltet, fehlt die Weisheit von oben. Ein anderer mag wenig reden, tastend und vorsichtig formulieren, gerade darin kann die Erkenntnis liegen, wie leicht Worte verletzen und wie kostbar der Friede ist, den Gott stiftet. Ein gezügelter Mund ist nicht Ausdruck von Angst, sondern von Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott, der jedes Wort hört, Ehrfurcht vor dem Gegenüber, das nach seinem Bild geschaffen ist, Ehrfurcht vor der eigenen Seele, die durch ständige Härte und Bitterkeit verrohen kann. Wer sich auf diesen Weg einlässt, erlebt oft, wie hartnäckig die Zunge gegen jede Begrenzung aufbegehrt. Jakobus scheut nicht die drastische Diagnose, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen, ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Dieser Satz nimmt uns jede Illusion, wir könnten aus eigener Disziplin das Problem endgültig lösen. Und gerade in dieser Ehrlichkeit liegt Trost, die Unfähigkeit des Menschen öffnet den Raum für Gottes geduldiges Werk. Wo wir unsere Ohnmacht im Reden vor ihm anerkennen, beginnt er, in der Tiefe anzusetzen, bei den Quellen von Stolz, Bitterkeit und Angst, aus denen unsere Worte so oft gespeist sind. So wird das Ringen um eine gezügelte Zunge zu einem Ort der Begegnung mit Christus selbst. Jeder kleine Sieg über eine verletzende Bemerkung, jede nicht ausgesprochene scharfe Antwort, jedes abgebrochene Gerede über Abwesende wird zu einem stillen, tiefen Schritt in die praktische Vollkommenheit. Darin liegt eine leise Hoffnung, auch wenn wir oft straucheln, lässt Gott uns gerade an unserer Zunge spüren, wie real seine verwandelnde Nähe in unserem Alltag ist. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Der Weg zu einem geheiligten Umgang mit Worten führt durch ehrliche Selbsterkenntnis und stille Ehrfurcht vor Gott. Wer beginnt, seine Rede vor ihm zu bedenken, entdeckt in jeder bewahrten Situation einen Hinweis darauf, dass der Herr unsere tägliche Kommunikation als Feld seiner heiligenden Weisheit gewählt hat, unscheinbar, aber tiefreichend. Weisheit von oben, im Geist empfangen. Die Frage, woher die Weisheit kommt, die unsere Rede und unseren Lebenswandel wirklich verändert, führt tief in das innere Zentrum des Menschen. Jakobus zeichnet den Kontrast scharf: Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Es gibt eine Art von Klugheit, die sehr erfolgreich, aber zugleich zerstörerisch sein kann. Sie erkennt Schwachstellen, nutzt sie aus, setzt Worte strategisch ein, um sich durchzusetzen. Eine solche Weisheit füttert das eigene Ego, nährt Rivalität und Unehrlichkeit. Demgegenüber beschreibt Jakobus eine Weisheit von oben, die einen anderen Geschmack hat, aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Sie ist nicht nur klüger, sondern anders geartet, sie trägt den Duft einer anderen Welt in sich. Was ist Weisheit? Es ist sehr schwierig zu sagen, was Weisheit ist, weil Weisheit etwas Abstraktes ist. Das Verständnis ist in unserem Verstand, aber wo ist die Weisheit? Meiner Erfahrung nach ist die Weisheit in unserem Geist. Das bedeutet, dass die Weisheit nicht in unserem Verstand, in unserem Gefühl, in unserem Willen, in unserer Seele oder in unserem Herzen zu finden ist, die Weisheit ist in unserem innersten Teil. Wenn wir unseren Geist üben, in jeder Situation im Geist bleiben und die Dinge gemäß dem Geist tun, werden wir Weisheit haben. Um zu verstehen, wo diese Weisheit ihren Ort hat, hilft der Blick auf das Wort Jesu: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Was von Gott kommt, bleibt nicht in der Sphäre bloßen Verstehens stehen, es erreicht unseren Geist, unseren innersten Kern. Verstand, Gefühl und Wille sind wichtig, aber sie können die Quelle nicht ersetzen. Darum bleibt Weisheit nicht auf der Ebene von Argumenten und Analysen. Sie speist sich aus der Begegnung mit Gott, der in unserem Geist wohnt und uns dort anspricht. Wenn Jakobus von der Weisheit von oben spricht, dann steht dahinter der große Zusammenhang des Neuen Testaments: Christus selbst ist uns von Gott zur Weisheit gemacht. Er ist nicht nur Lehrer der Weisheit, sondern ihr lebendiger Inhalt. Diese Weisheit erreicht uns durch den lebengebenden Geist, der in den Gläubigen wohnt. So wie eine unsichtbare Leitung den Strom aus einem entfernten Kraftwerk in eine Wohnung bringt, so verbindet der Geist unser alltägliches Leben mit der himmlischen Quelle. In einer Situation, in der ein schnelles, scharfes Wort auf der Zunge liegt, kann im Inneren ein sanfter Widerhall entstehen, ein leiser Anruf, langsamer zu sprechen, die Perspektive des anderen mitzudenken, die Wahrheit ohne Härte zu sagen. Das ist mehr als eingeübte Selbstkontrolle, es ist die unmittelbare Wirkung der Weisheit im Geist. Wo der innere Mensch sich an Gott wendet, im Gebet, in der Stille, im Hören auf sein Wort, lernt er eine neue Sensibilität, was fördert den Frieden. Was dient der Wahrheit ohne Maske? Welche Worte sind rein, nicht von versteckter Selbstsucht durchsetzt? Genau hier gewinnt das Zügeln der Zunge einen neuen Charakter. Es wird nicht zu einer bloßen Technik, die man sich antrainiert, sondern zur Frucht eines inneren Lebens, das von oben gespeist wird. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Die Weisheit von oben trägt diesen Frieden in sich, sie erzeugt nicht Unruhe und Zerrüttung, sondern lässt Gerechtigkeit wachsen, weil sie das Recht Gottes und das Wohl des anderen im Blick hat. Je mehr wir im Alltag lernen, unseren Geist zu beachten, nicht nur unsere spontanen Impulse oder unsere eingeübten Muster, desto deutlicher wird die Stimme dieser Weisheit. Und in jedem Moment, in dem ihr Raum gegeben wird, zeichnet sich etwas ab von der Vollkommenheit Christi, eine Rede, die klar und zugleich mild ist, eine Haltung, die standhaft und doch barmherzig bleibt. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Weisheit von oben zeigt sich dort, wo der innere Mensch sich an Gott bindet und die Stimme des Geistes höher achtet als die spontanen Reaktionen der eigenen Seele, so wird das alltägliche Reden zu einem stillen Schauplatz, an dem Christus als unsere Weisheit Gestalt gewinnt. Christliche Tugenden als Ausdruck von Christus. Wo Jakobus die Weisheit von oben beschreibt, nennt er keinen Katalog abstrakter Eigenschaften, sondern zeichnet ein Bild geliebter Tugend, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und dann, die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Reinheit, Friedfertigkeit, Güte, Nachgiebigkeit, Barmherzigkeit, Aufrichtigkeit, all das lässt sich leicht in moralische Forderungen verwandeln. Man könnte sie als Programm der Selbstverbesserung lesen, der Versuch, ein ausgeglichenerer, freundlicherer Mensch zu werden. Doch eine solche Lesart bleibt flach und überfordert zugleich. Sie macht aus dem Evangelium ein Erziehungsprojekt und verkennt, dass die Quelle dieser Tugenden nicht im Menschen selbst liegt. Vers 17 sagt, die Weisheit aber von oben ist zuerst rein, dann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Diese Weisheit schließt die Sanftmut in Vers 13 und die menschlichen Tugenden ein, die in Vers 17 erwähnt werden. Dies alles sind Merkmale praktischer christlicher Vollkommenheit nach der Sicht des Jakobus. Das Neue Testament öffnet hier einen tieferen Blick. Christus ist sowohl der vollständige Gott als auch der vollkommene Mensch, der die göttliche Natur und die menschliche Natur unterscheidbar besitzt. In ihm sind göttliche Eigenschaften und menschliche Tugenden ungetrennt miteinander verbunden. Seine Liebe ist mehr als menschliche Wärme, seine Demut mehr als Bescheidenheit, seine Sanftmut mehr als ein mildes Temperament. Wenn der lebengebende Geist in uns Wohnung nimmt, dann teilt Gott uns nicht nur Hilfe, Trost oder Kraft aus, sondern Christus selbst, mit seiner göttlichen Natur und seinen vollkommenen menschlichen Tugenden. Der Christus, der in uns hinein ausgeteilt wird, ist eine Zusammensetzung der göttlichen Natur mit ihren göttlichen Eigenschaften und der menschlichen Natur mit ihren menschlichen Tugenden. Unter diesem Licht werden christliche Tugenden zu einem Ausdruck Christi selbst. Wird in einer angespannten Situation Sanftmut sichtbar, dann ist das mehr als ein freundlicher Charakterzug, es ist ein Abglanz des sanftmütigen Christus, der von sich sagt, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Wenn Nachsicht, lasst eure Nachsicht allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe, im Umgang mit schwierigen Menschen Gestalt gewinnt, dann spiegelt sich darin seine Geduld mit uns. Barmherzigkeit, die nicht nur Mitleid empfindet, sondern konkret trägt und hilft, ist ein feiner Strahl der göttlichen Erbarmung, die uns zuerst gefunden hat. So wird der Alltag zum Raum, in dem Christus sich in menschlich greifbarer Gestalt zeigt, nicht spektakulär, aber real, durch Haltungen und Reaktionen, die aus der natürlichen Logik herausfallen. Dieses Geheimnis illustriert das Bild der Priester im Alten Bund. Über ihre Kleidung wird gesagt, dass sie hauptsächlich für die Herrlichkeit und für die Schönheit war, ein Zeichen dafür, dass die Gläubigen als neutestamentliche Priester mit den göttlichen Eigenschaften Christi, die mit seinen menschlichen Tugenden vermengt sind, geschmückt werden. Unser äußerer Ausdruck sollte die göttlichen Eigenschaften Christi sein, die in menschlichen Tugenden zum Ausdruck kommen. So wie die priesterlichen Gewänder sichtbar machten, wer diese Männer vor Gott waren, so sollen unsere Tugenden sichtbar machen, wessen Leben in uns wirkt. Wenn Reinheit, Friede, Barmherzigkeit und Unverstelltheit in unserem Umgang aufleuchten, tragen wir gleichsam das Kleid Christi, seine Schönheit in menschlicher Form. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Die Weisheit von oben aber ist aufs Erste rein, sodann friedsam, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Praktische Tugenden gewinnen dort Tiefe und Leichtigkeit, wo sie nicht mehr als selbst erzeugte moralische Leistung verstanden werden, sondern als das sichtbare Kleid Christi, das er uns anlegt, während wir im Geist mit ihm leben und ihm erlauben, seine göttlichen Eigenschaften in unseren menschlichen Regungen zum Ausdruck zu bringen. Herr Jesus Christus, du bist uns von Gott zur Weisheit geworden, und in dir sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wir kommen zu dir mit unserer unruhigen Zunge, mit unserer inneren Unbeständigkeit und bitten dich, dass dein Friede und deine Weisheit unser Herz und unseren Mund durchdringen. Lehre uns, im Geist zu bleiben, damit dein lebengebender Geist ungehindert in unser Inneres strömen und unser Reden, Denken und Fühlen prägen kann. Lass deine Sanftmut, deine Barmherzigkeit und deine Wahrhaftigkeit in den kleinen Worten des Alltags sichtbar werden, so dass unser Leben ein Ausdruck deiner Schönheit und Herrlichkeit wird. Stärke alle brüchigen Beziehungen, die durch harte oder unbedachte Worte verletzt wurden, und lass an ihrer Stelle deine Versöhnung und deinen Frieden aufleuchten. Bewahre uns davor, uns auf unsere eigene Klugheit zu verlassen, und erfülle uns mit der Weisheit von oben, die rein, friedsam und voll guter Frucht ist. So wollen wir dir vertrauen, dass du unser Herz veränderst und unsere Zunge neu ausrichtest, zur Ehre Gottes und zum Segen vieler Menschen. Amen.